Einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch alle hier so wieder zusammen zu sehen. Es war ziemlich heiß. Haben wir am Donnerstag schon Gedanken darüber gemacht, wie wird das sein. Aber jetzt ist es glücklicherweise schon hier ein bisschen kühler. Und wie immer möchte ich wieder ermutigen, euch ein Exemplar des Westminster Bekenntnisses zu besorgen. Egal, ob ihr ein gedrucktes Exemplar oder ein digitales Exemplar dabei habt. Braucht sonst noch jemand ein Exemplar? Ja, meiste, das wird man auch sehen können, das stimmt schon. Oder haben wir noch einen Exemplar, Alessandro? Nein. Aber ich glaube schon, es funktioniert. Du brauchst noch einen? Ja, noch einen? Ja, das sieht gut aus. Gut, lasst uns beten, damit wir gemeinsam unser Studium beginnen. Lieber Vater, du bist wirklich gut für uns. Deine Barmherzigkeit währt ewig. Und wir loben und danken dir für diese Zeit, in der wir über deine Gnade und deine Erbarmen nachdenken können. Deine Gnade, die bis zum Ende währt, dass du uns nicht verlässt. Du wirst uns nicht aufgeben. Und du hast uns in deinem Wort immer wieder daran erinnert. Hilf uns, Vater, Trost und Freude darin zu finden, während wir auf Christus, unseren Erlöser, schauen. In seinen Namen beten wir. Amen. Ja, wie erhofft, überschreiten wir an diesem letzten Sonntag in Juni die Hälfte unseres Studiums des Bekenntnisses, um in Kapitel 17 einzusteigen. Also im Juli und August wollen wir eine kleine Pause einlegen. Sicher, wir werden uns Deo Volente auch im Sommer versammeln. Aber dann möchten wir über das Gebet sprechen, das unser Vater. Aber das werden wir auf der Grundlage des Heidelberger Katechismus tun. Gut, jetzt Kapitel 17. Und lass mich versuchen, es schnell durchzuarbeiten, sagt er mit einigen Optimismus. Weil ich heute Abend gerne auch mal hören würde, wie euch diese Serie über den Westminster gefallen hat. Und ob es vielleicht Wünsche für eine Fortsetzung gibt. Aber zuerst Kapitel 17 vom Beharren der Heiligen. Erinnert ihr euch noch, worauf ich schon hingewiesen habe, nämlich, dass die Struktur des Westminster, wenn es um die Anwendung der Erlösung geht, von einem Bundesmodell beeinflusst ist. Ein Bundesmodell, de Bund Gottes. Das heißt also, dass das Bekenntnis immer auf zwei Ebenen redet und zwei Dinge zusammenhält. Das Wirken Gottes auf der einen Seite und die Antwort des Menschen auf der anderen. So haben wir schon bemerkt, die Kapitel 10 bis 13, die befassen sich größtenteils mit den Taten und Werken Gottes, die Berufung, die Rechtfertigung, die Adoption, die Heiligung, immer wieder, Gott bewirkt es. Gott bewirkt sogar das Wollen. Genau. Und die Kapitel 14 bis 17 befassen sich dann größtenteils mit der Aktivität des einzelnen Gläubigen. Und zum Teil darum ist dieses Kapitel vom Beharren der Heiligen überschrieben. Man hätte es, denke ich, auch die Sicherheit der Gläubigen bezeichnen können. Das Ausharren, das Beharren, das ist die Sicherheit des Glaubens. Aber so wie es steht, liegt der Schwerpunkt aus dem Ausharren der Gläubigen. Und es ist schon interessant zu bemerken, wie sich durch das ganze Kapitel in jedem Abschnitt das Prinzip des Philipperbriefes ziert. Im Philipperbrief hat Paulus schon in Kapitel 1, Vers 6 zum Ausdruck gebracht, waarom had er zoveel zuversicht zu dem Geschwister in Philippi? Waarom had er zoveel Freude über sie? Was sagt er? Er sagt, weil Gott, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Gott hat angefangen und sei ganz sicher miteinander, er wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesus Christus. Und im ersten Abschnitt wird die Gewissheit des Beharrens dann dargelegt. Ich lese Paragraph 1. Diejenigen, die Gott in seinem Geliebten, Jesus Christus also, diejenigen, die Gott in seinem Geliebten angenommen, wirksam berufen und durch seinen Geist geheiligt hat, kunnen weder völlig noch endgültig aus dem Stand der Gnade vallen, sondern werden mit Sicherheit, bis zum Ende darin beharren und für die Ewigkeit gerettet sein. Also waarauf beruht diese Gewissheit, dass wir beharren werden? Letztlich auf Gottes Erwählung. Damit fängt alles an. Mit der göttlichen Erwählung, die aber durch die göttliche Berufung und Heiligung konkretisiert wird. Aber Achtung, Achtung, schau mal, wie das Bekenntnis den Text der Heiligen Schrift berücksichtigt und auch die Realität unserer Erfahrung, unsere christliche Erfahrung, unsere Glaubenserfahrung zum Ausdruck bringt. Die Westminster sind hier ganz, ganz realistisch. Wunderbar, was der Paulus sagt, Gott, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden. Dass ich weiterhin glauben werde, ich bin sicher, mein Gott, der macht das. Aber, wie wir eigentlich alle wissen, das bedeutet nicht, dass mein Beharren niemals gefährdet ist. Nogmaals, diejenigen die God in zijn geliebten zoon aangenomen had, kunnen weder völlig nog endgültig aus dem stand der Gnade vallen. Also, mijn weiterhin im Glauben blijven is bedroht. Aber aufgrund des Handelns Gottes vallen die Gläubigen nie völlig ab. Nie endgültig. Ik heb het schon öfters erwähnt. Es ist auch hier wichtig, es gab auf dem Westminster Synode viele Pfarrer und Theologen, wir werden die jetzt Puritaner nennen. Es gab, sag mal, High Church Menschen, die die offizielle Church of England bildeten. Es gab auch Kongregationalisten, aber es gab auch eine ganz große Gruppe, speziell die Schotten aus Schottland, das waren Puritaner. Und das ist hier klar eine Lehre, die man oft bei den Puritaner findet. Rückfall und Glaubensabfall, diese zwei, Rückfall und Abfall vom Glauben, die sind an ihrem Ursprungspunkt nicht voneinander zu unterscheiden. Es ist für jemanden nicht möglich zu sagen, naja, ich bin nur rückfällig, aber, lieber Pfarrer, ich bin nicht abfällig, nicht abtrünnig. Die Anfänge des Rückfalls und des Glaubensabfalls sind im Sinne unserer eigenen Erfahrung und Analyse ein und dasselbe. Und darum ist im Bekenntnis eingebaut, dass es im Gläubigen ein Abgleiten geben kann. Sogar, muss ich sagen, ein ziemlich schweres Abgleiten, wie die traurigen Beispiele von David und Petrus und anderen Gläubigen uns in der Bibel beweisen. Denk mal darüber nach. David, wer war das David? Mann nach dem Herzen Gottes. Aber Bathseba, Uriah, brauche ich nicht weiter zu erläutern. Petrus, wer war das? Anführer der Apostel, immer der Nummer 1. Also bitte zurückhaltend sein, wenn es darum geht, Menschen abzuschreiben. Das ist eine wichtige Lektion hier. Auch ein schwerer Rückfall im Glauben ist noch keine Verneinung des Beharrens. Denn es gibt Bewahrung der Gläubigen durch die Kraft Gottes. Und genau diese Sicherheit wird dann erläutert im zweiten Abschnitt. 17,2. Dieses Beharren der Heiligen hängt nicht von einem freien Willen ab, sondern erstens von der Unveränderbarkeit des Ratschlusses der Erwählung, der aus der freien und unveränderlichen Liebe des Vaters ergeht, zweitens von der Wirksamkeit des Verdienstes und der Fürsprache Jesu Christi. Das Letzte, das bewegt mir immer wieder, die Fürsprache, die Fürbitte von unserem Herrn Jesus Christus. Das ist so wichtig, immer bei diesem Thema. In Johannes 11 sagt Jesus zum Vater, ich weiß ja, dass du mich immer erhörst. Muss ich eigentlich fast jede Woche einmal an denken. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Erinnert ihr euch noch daran, wie wir zur Ostern Johannes 17 gelesen haben? Wo Christus voor zijn volk betet, zowel voor zijn unmittelbare Jünger, als auch voor alle, die durch ihn glauben werden, wir also, voor ons. Hat mij immer wieder bewegt. Wenn Christus betet, werden seine Gebete erhört. Sie werden beantwortet, für die er diese Fürbitte tut, damit sie bei ihm sein können, um seine Herrlichkeit zu sehen. Wow. Für sie wird diese Bitte sicher erhört werden. Und drittens, die Gewissheit des Beharrens gründet sich drittens auf das fortwährende Wirken des Geistes, das Innewohnen des Geistes. Er wohnt in uns. Nicht ein Gast für ein, zwei, drei Tage, wie in den Ferien. Er wohnt in uns. Das ist schon interessant. Er wohnt in uns. Also die Unveränderlichkeit der Erwählung, das Verdienst Christi und die Fürbitte Christi, das fortwährende Wirken des Geistes, der uns innewohnt. Und dann, ja, das hört sich ein bisschen seltsam an, aber dann steht da die Gegenwart des Samens Gottes in den Gläubigen. Und die Westminster berufen sich hier natürlich auf den Gedanken aus dem ersten Johannesbrief. Vielleicht kennt ihr das, Kapitel 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut keine Sünde. Denn Gottes Samen bleibt in ihm. Pass auf, keine Sünde begehen, im Sinne des Johannes, bedeutet keine Sünde zu begehen, die zum Tode führt. Das heißt nicht, dass wir als Gläubige alle perfekt sind und wir nicht mehr sündigen. Das ist wirklich ein Irrtum. Er sagt, wahre Gläubige begehen nicht die Sünde, die zum Tode führt. Es gibt zwar Sünde zum Tode, 1. Johannes 5. Dazu, sagt Johannes, dazu sage ich nicht, dass jemand für Menschen beten soll, die so sündigen. Was immer diese Sünde auch sein mag. Wir haben darüber letzte Mal auch noch geredet. Was heißt das dann eigentlich, die Sünde gegen den Heiligen Geist und so weiter? Dass man wirklich alle rote Lichter durchfahrt und nicht glauben wünscht und ganz lästerlich ist und so weiter. Und warum begehen sie nicht die Sünde, die zum Tode führt, die Gläubigen? Weil der göttliche Same in ihnen bleibt. Gut, es gibt fast so viele Interpretationen dafür wie Kommentatoren. Dennoch, was auch immer es bedeutet, dass Gott dem Gläubigen etwas gibt oder etwas tut, das dauerhaft ist. Das will ich gerne unterstrichen. Gott macht hier etwas, was wirklich dauert, was ein Grund ist, dass wir beharren im Glauben. Dass den Gläubigen dafür bewahrt, die Sünde zu begehen, die zum Tode führt. Und jawohl, auch dieses Beharren ist wieder begründet in der Natur des Gnadenbundes. Eine Aussage, die zumindest offen für verschiedene Interpretationen wäre, wenn sie nicht als Beweistext angeführt hätten, und ich liebe diesen Text, und wenn du diesen Text noch nicht kennst, bitte memorisieren. Jeremia 32, Vers 40. Ein wunderbarer Text, hör mal. Ich, sagt Gott, ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, und nicht mehr aufhören, ihnen Gutes zu tun. Schau mal, ich werde nicht mehr aufhören, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde ihnen die Furcht vor mir in ihr Herz legen, damit sie sich nicht von mir abwenden. Damit wird natürlich, ewigen Bund, damit wird der wunderbare ewige Charakter des Bundes ausgedrückt. Ich will die Furcht vor mir in ihr Herz legen, damit sie niemals mehr von mir weichen sollen. Also die Verheißung des neuen Bundes ist diese: Gottes Werk hat wirklich Bestand. Er wird es vollenden. Auf diese Dauerhaftigkeit gründet sich das Beharren der Gläubigen. Und sogar, lesen wir hier, sogar auf eine ganze Palette von Dingen. Nicht nur auf eine Sache, sondern eine ganze Reihe von Dingen. Zusammengenommen, eine ganz starke Gewissheit für das Beharren der Gläubigen. Und dann Abschnitt Nummer 3. Und wir spüren, habt ihr das auch erfahren bis jetzt, wir spüren die ganze Zeit eine gewisse Dialektik. Hè? Wir reden auf zwei Ebenen. Einerseits im ersten Abschnitt eine Bejahung des Beharrens der Gläubigen, aber gleichzeitig wird betont, es kann einen sozusagen partiellen Abfall geben. Die Garantie, wir werden weiterhin glauben, die muss bei uns auch verwirklicht werden. Und der zweite Abschnitt betont dann, das Ausharren im Glauben ist nicht etwas, das uns automatisch passiert, nur weil wir gläubig sind. Nein, die Westminster richten unseren Blick auf das große Handeln Gottes. Das stärkt uns als Gläubige. Steht übrigens auch im Einklang mit dem ständigen Wirken des Geistes, von dem im letzten Kapitel die Rede war. Und dann, im dritten Abschnitt, wird dieses Ausharren unter dem Mikroskop der Erfahrung geprüft. Wie geht das, Ausharren? Wie funktioniert das? Die Westminster warnen uns von der falschen Logik, dass Ausharren bedeutet, dass wir auf bloemigen Betten leicht und bequem in den Himmel schweben. Dass ein Gläubiger immer immun wäre gegen Versuchungen. Okay, es gibt zwar viele Versuchungen, aber du, ein wahrer Gläubiger, wirst ihnen nie begegnen. Nein, oh Mensch, nein, nein, sagt das Bekenntnis. Beharren ist überhaupt nicht so. Beharren ist eher so, als würde man sich durch einen dichten Wald hacken. Beharren ist eher wie ein Krieg. Ihr weißt, der Sieg ist sicher. Halleluja, der Sieg ist sicher. Denn die eigenen Kräfte sind stärker. Gott, die Fürbitte von Christus, die innewohnenden Heiligen Geist. Aber wir werden nicht ohne Blutflecken auf der Kleidung herauskommen. Lesen wir den dritten Abschnitt. Dennoch, obwohl das Ausharren garantiert ist, dennoch können sie, die Gläubigen, durch die Versuchungen des Satans und der Welt, durch die übrig bleibende Verdorbenheit in ihnen und durch das Vernachlässigen der Mittel zu ihrer Bewahrung in schwere Sünden fallen und für eine Zeit darin bleiben. Dadurch würden sie Gottes Missfallen hervorrufen, seinen Heiligen Geist auch betrüben, in einem bestimmten Maß der Gnadengaben und des Trostes beraubt werden, ihre Herzen verhärten und ihre Gewissen verwunden, anderen Schmerzen und Anstoß zufügen und zeitliche Gerichte über sich bringen. Wow! Das ist schon eine ganze Menge, oder? Lass mich dazu ein oder zwei Dinge sagen. Zuerst hört es vielleicht ein bisschen seltsam an, dass die Westminster Geistlichen diesen Abschnitt über das Ausharren mit einer negativen Not beenden. Das hat viele Leute schon verwundert. Du weißt, normalerweise enden die Kapitel eher mit einer positiven Not. Aber ich glaube, hier dient Abschnitt 3 sozusagen als eine Art Fußnoot. Ein Anhang zu dem, was gesagt ist. So wie eine Erläuterung. Als ein Auspacken dessen, was das eigentlich bedeutet, sich um Ausharren zu bemühen. Und was die Westminster hier versuchen, heißt erstens wirklich biblisch. Zweitens, hilfreich pastoral. Und drittens, radikal realistisch zu bleiben. In was das bedeutet, zu leben als Christ. Auch Christen zweifeln. Wo das Feuer ist des Glaubens, ist auch die Rauch der Zweifel, hat Calvin einmal gesagt. Hast du nicht gedacht, hè? Calvin, wo das Feuer brennt des Glaubens, ist manchmal auch die Rauch der Zweifel. Unser Beharren hat alles zu tun mit unserem Aufrechterhalten der Gemeinschaft mit Gott. Der Beziehung zu ihm. Ist doch klar. Werden wir nicht ganz persönlich angegriffen durch die Versuchungen Satans und der Welt? Werden wir auch nicht innerlich angegriffen durch die in uns verbliebene Sünde und durch unsere eigene Vernachlässigung der Mittel manchmal, hè? Der Mittel zu unserer Bewahrung? Het is maar dan zo aan de tijd, dat Bibellezen, waar we heute Morgen darüber geredet hebben, dus wird een beetje lauwer alles. Oder das Gebet ist dann eine Zeit lang nicht mehr so wirklich herzlich und dass man auch so wirklich das braucht und gerne die Gemeinschaft mit Gott übt. Es geht um die Beziehung, um eine persönliche Beziehung mit Gott. Auch wenn wir als Christen Gottes Missfallen auf uns ziehen, er bleibt, was bleibt er? Unser Vater. Schau mal die Belegstellen. Zum Beispiel unter dem Buchstaben K. In Bezug auf Epheser 4, Vers 30, wo es heißt, wir betrüben manchmal seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sensibel, der ist ein Person, man kann ihn betrüben. Ist nicht eine Kraft, eine Energie, er ist ein Person. Und deshalb sind wir manchmal mit ihm nicht im Reinen. Sind wir, Zitat, in einem bestimmten Maß der Gnadengaben und des Trostes beraubt. Wir sind auf unsere Zimmer geschickt worden. Weißt du das noch, in der guten alten Zeit? Bist du auch einmal ohne Abendbrot auf deine Zimmer geschickt worden? Zu deinem Besten? Es kann sogar sein, dass unser Herz verhärtet und unser Gewissen verwundet ist. Was wiederum mit unserer inneren Beziehung mit Gott, mit unserer Gemeinschaft mit Gott zu tun hat. Pass auf. Ein verwundetes Gewissen, was ist das? Ein verwundetes Gewissen ist ein Zustand, in dem meine Sünde meinen Sinn für die Gemeinschaft mit Gott so beeinflusst und meine Fähigkeit, die Gegenwart Gottes zu spüren, so beeinträchtigt, dass ich mein Gewissen als verwundet empfinde. Viele Leute haben mir das auch in der Seelsorge erzählt. Ich bin eigentlich jetzt verwundet. Wir Gläubigen können auch andere, sagt er, andere verletzen und schmerzen und zeitliche Gerichte über uns bringen. Ich muss schon sagen, das ist sehr bewegend. Hè? Schau mal, wie realistisch das Bekenntnis ist und wie weit es von der Vorstellung einer perfekten Kirche entfernt ist. Die gibt es nicht. Leider muss ich das sagen, aber ich kann hier nicht profetieren, nicht versprechen, es wird hier einmal in Neuhoven eine perfekte Kirche geben, vor Jesus Christus zurückkommt. Leider, aber das kann ich dir nicht versprechen. Oder dass wir persönlich hier und jetzt schon perfekte Heilige sein könnten. Und sehr weit entfernt von der Vorstellung, wir schaffen das schon. Wir schaffen das miteinander. Ich habe bereits heute Abend die Puritaner erwähnt. Hè? Eigentlich kann man das christliche Leben sehr gut zusammenfassen mit den Titeln von zwei Werken der bekanntesten Puritaner, John Bunyan. The Holy War, der Heilige Krieg, und The Pilgrim's Progress, die Pilgerreise. Das Leben als Christen ist einerseits ein Fortschritt für einen Pilger und andererseits ein Krieg für einen Soldaten. In dem, was das Bekenntnis hier sagt, drücken die beiden Themen klar das Wesen unseres christlichen Lebens aus. Lass uns erstmal danken und beten. Ja, Herr, wir sind dankbar, dass du versprochen hast, dass uns niemand aus den Händen deines Sohnes reißen kann, der uns durch sein Blut gesichert hat. Was für eine Freude ist das, Herr. Aber was auch für eine Verpflichtung für uns und dein Volk, so zu leben, dass wir der Berufung, zu der wir berufen wurden, würdig sind. Und darum, lieber Vater, bitte sei treu zu deiner Verheißung und bewahre uns und stärke uns. Wir schauen auf dich, Herr, in Christi Namen. Amen. Gut, wir wollen mal ein Lied singen. Und dann erst ein paar Minuten für Fragen und dann vielleicht eine kurze Überprüfung dieses ersten Halbjahres mit dem Westminster.